Talk Science to Me. Der Wissenschaftspodcast der TU Graz. Pumpspeicherkraftwerke dienen uns heute als Energiespeicher und Bereitsteller. Um nicht gänzlich neue Kraftwerke bauen zu müssen, werden Speicherkapazitäten von bestehenden Projekten erweitert. Georg Teck von der TU Graz beschäftigt sich mit den damit verbundenen Erweiterungen der Hochwasserüberläufe. Mein Name ist Birgit Baustetter und ihr hört Talk Science to Me, den Wissenschaftspodcast der TU Graz. Lieber Georg, vielen Dank, dass du heute hier bist und mit mir über den Wasserbau sprechen wirst und über deine Forschung. Es wäre toll, wenn du dich einmal vorstellen könntest. Wer bist du? Woran arbeitest du?
Vielen Dank für die Einladung. Also mein Name ist Georg Teck. Ich bin Universitätsassistent und Doktoratsstudent am Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft und bin dort im Speziellen bei den Hochdruckanlagen und Pumpspeicherkraftwerken mit dabei.
Was sind Hochdruckanlagen und Pumpspeicherkraftwerke?
Also bei Hochdruckanlagen und Pumpspeicherkraftwerke ist ausschlaggebend die Fallhöhe, die da mit dabei ist. Also bei einer gewissen Fallhöhe spricht man dann eben von diesen Hochdruckanlagen. Pumpspeicherkraftwerke haben den großen Vorteil noch zusätzlich dabei, also dass die auch im Pumpspeicherbetrieb gehen können. Sprich, wir können die auch als Batterie nutzen.
Du hast jetzt schon ein bisschen angeschnitten. Wofür brauchen wir die eigentlich?
Also Pumpspeicherkraftwerke jetzt in dem Sinne können wir wirklich, wie es schon eben erwähnt, als Batterie nutzen. Sprich, wenn wir jetzt irgendwo einen Energieüberschuss haben, also sprich elektrischen Energieüberschuss haben, können wir den mit Pumpspeicherkraftwerken eben zwischenspeichern. Entsteht dieser Energieüberschuss eben, können wir den Pumpspeicherkraftwerken quasi in den Pumpbetrieb gehen. Wir pumpen somit Wasser von niedrigeren Lagen in höhere Lagen, speichern den dort zwischen das Wasser und eben bei Bedarf, bei Energiebedarf, können wir das Wasser wieder von oben nach unten turbinieren und somit elektrische Energie wieder erzeugen.
Womit genau beschäftigst du dich da in diesem, das ist ja ein sehr, sehr großes Thema, da gibt es sehr viele einzelne Komponenten. Womit genau beschäftigst du dich da drinnen?
Im konkreten Fall, so wie wir es jetzt gerade im Institut eben vorhanden haben, haben wir von so einer Hochdruckanlage eine Hochwasserentlastung im Modell nachgebaut. Sprich, der Kärntner Energieversorger, die KELAG, baut zurzeit den Speicher Wurten aus. Sprich, ja, es wird dort der bestehende Damm erhöht und somit auch das Speichervolumen erhöht. Durch die Erhöhung des Wurtendammes eben müssen auch diverse Komponenten von dieser Kraftwerksanlage mit erhöht werden. Und unter anderem fällt da auch die Hochwasserentlastungsanlage mit dazu. Und damit wir die jetzt weiter untersuchen können, ist die bei uns am Modell in der Laborhalle als physisches Modell im Maßstab 1 zu 25 nachgebaut.
Jetzt heißt immer, dass Kraftwerke, Flusskraftwerke besonders gut Hochwasser auch regeln können. Jetzt sagst du, die brauchen aber einen Hochwasserschutz. Warum?
Also Hochwasserschutz in diesem Sinn ist es keine, es ist eine Hochwasserentlastung. Also es kann schon sein, dass der Speicher durch den Betrieb oder eben durch anfallende Niederschlagswässer gut gefüllt ist, beziehungsweise bis zum Stauziel nennt sich das, bis zum maximalen Wasserlevel gefüllt ist und somit muss auch dann überschüssiges Wasser, welches jetzt nachkommend noch kommen kann, eben sicher am Bauwerk vorbeigeführt werden. Und dazu dienen eben Hochwasserentlastungsanlagen.
Wie schauen die aus?
Es gibt verschiedene Aussehensarten oder Herangehensweisen, wie diese Hochwasserentlastungsanlage jetzt eben umgesetzt werden kann. Zum Teil werden sie über Dämme an gewissen gesicherten Zonen quasi überströmt oder in unserem Fall jetzt über einen Trichterüberfall in ein Stollensystem eingeleitet und somit am Damm vorbeigeleitet.
In ein Stollensystem?
In einem Stollensystem, genau. Also schon angesprochen, dieser Trichterüberfall ist eigentlich was Besonderes. Man kennt ihn vielleicht von anderen Speicherseen. Der liegt von der Höhe her genau auf diesem maximalen Wasserspiegel. Alles, was jetzt höher an Wasser daherkommt, wie dieser maximale Wasserspiegel, wird eben über diesen Trichter in das Stollensystem eingeleitet. Das Stollensystem ist dann zu Gänze unterirdisch angesiedelt und findet dann den Weg durch einen betonierten Stollen, durch den Fels am Schüttdamm eben vorbei.
Ist das jetzt eine neue Anlage, die du konzipiert, oder ist das was Bestehendes, das jetzt erweitert wird?
Nein, das ist jetzt eine bestehende Anlage, die eben erweitert wird. Wie schon erwähnt, wird eben der Schüttdamm erhöht, um das Speichervolumen quasi auszubauen und somit muss jetzt auch die Hochwasserentlastungsanlage mit hochgesetzt werden. Sprich, alles, was wir im Modell nachgebaut haben, findet sich in der Natur draußen wieder, bis auf den neuen Einlauf, also bis auf den neuen Trichter, der eben den alten ersetzt und neu aufgesetzt wird.
Wie baut ihr so ein Modell?
Da gibt es auch verschiedene Herangehensweise. Also wenn man das normale Flusskraftwerksmodell zum Beispiel hernimmt, das ist nahezu zur Gänze aus Beton bzw. einzelne Teile aus Plexiglas nachgebaut. In unserem Fall haben wir jetzt das Besondere, dass wir zum Teil den Speicher nachbauen mussten. Der Speicher selbst besteht aus einem großen Stahltank, der in rund 3,5 bis 4 Meter Höhe eben angesiedelt ist. Und in der Mitte dieses Stahltanks oder dieses Stahlbeckens findet jetzt unser Trichterüberfall Platz. Dieser und so wieder das ganze Stollensystem, was danach gehend anschließt, ist zur Gänze aus Plexiglas hergestellt. Das Plexiglas bietet dabei den Vorteil, es ist transparent, sprich wir sehen, was im Inneren in dem System passiert mit Wasser. Gibt es irgendwelche Lufteinschlüsse, gibt es irgendwelche geometriebedingten Verformungen oder irgendwelche Störkörper innen drinnen, die denn eben die Abflusskapazität beeinflussen können.
Könntest du dieses Modell ein bisschen genauer beschreiben? Ist das so ein Standardmodell, das man quasi alle 2 Wochen mal auffahrt in eurem Labor, oder ist das was Besonderes?
Also es ist überhaupt kein Standardmodell. Also es hat auch schon die Kapazitäten vom Labor ziemlich gefordert, weil wir in der Höhe doch irgendwo beschränkt sein. Und dieses Stahlbecken, wo wir jetzt eben den unmittelbaren Bereich um dieser Hochwasserentlastung, um diesen Trichter nachgebildet haben, liegt auf einer Höhe von 3,5 Meter. Wir können eben diesen Stahltank jetzt bis zu 6 Kubikmeter Wasser unterbringen und ab dann beginnt eben dieser Überlauf aktiv zu werden. Dieser Überlauf ist eben dieser Überfalltrichter. Der Trichter ist zur Gänze aus Plexiglas gefertigt, wurde auch bei unserem Institut von unseren Technikern per Hand quasi gefertigt und schließt dann an diesen senkrechten Fallschacht, der was dann über einen Krümmer in dieses Stollensystem weitergeht, ein. Und wie auch schon kurz angesprochen, es ist alles aus Plexiglas gestaltet und alles in Handarbeit gefertigt. Also die ganzen Pläne sind von unseren Technikern gezeichnet worden, der ganze weitere Aufbau ist von unserem Schlosser, von unserem Tischler alles selbst umgesetzt worden und war ein ziemlich komplexer Aufbau, weil ja auch das gesamte Stollensystem ist jetzt nichts Geradliniges, sondern wir haben da etliche Richtungsänderungen in der Lage mit drinnen. Und zusätzlich auch noch einen Übergang von diesem Stollensystem, der was rund ist, also sprich es ist ein runder Stollen, auf einen Kanalquerschnitt. Der Kanalquerschnitt ist dann zum Teil rechteckig mit einem trapezförmigen Dach oben. Und das ist eben auch alles aus Plexiglas bei uns von unseren Tischlern und Technikern aufgebaut worden. Und das hat sicher zu den komplexeren Modellen gezählt, die was bei uns umgesetzt worden sind. Also es ist kein Standardmodell und wird dann nicht alle 2 Wochen mal wieder aufgebaut.
Wie lange wird das jetzt im Einsatz sein in der Forschung?
Wir hoffen, dass es noch länger im Einsatz ist. Also die grundsätzlichen Untersuchungen, die was jetzt Umfang des Auftrags waren, sind abgeschlossen. Wir sind gerade auch noch am Abschließen des Berichts und so weiter. Aber wir hoffen auch oder beziehungsweise zielen auch darauf hin ab, dass wir noch etliche Forschungsprojekte an diesem Modell oder vielleicht auch an Teilen des Modells durchführen können.
Tut sie da dann auch so Sachen nachstellen wie die ganzen Sedimente, die da drinnen sind oder Gesteine oder was da reinkommen könnte?
Im jetzigen Modell nicht, weil wir da jetzt ein Reinwassermodell haben. Sprich, wir gehen wirklich mit reinem Wasser hinein und es wird auch nur Wasser über den Trichter abgeführt. In der Natur würden schon diverse Sedimente, eventuell schwimmende Sedimente irgendwo mit abgeführt werden, hat jetzt aber im Speziellen keinen Einfluss darauf.
Woher nehmt ihr da die ganzen Daten, wie ihr dieses Modell baut? Also das ist ja jetzt dieser Speicher, der sich ja auf gewisse Weise verändert, eben wegen den Sedimenten, eben wegen dem Geröll, das daherkommt. Wie messt ihr das und wie baut ihr das dann auch?
Also für die Hochwasserentlastungsanlage spielt jetzt in diesem Fall auch das Sediment und Geröll und so weiter nicht wirklich eine tragende Rolle, weil wir genug Speichervolumen, sprich von der Sohle bis zur Überfallkante des Überfalltrichters eben genug Speichervolumen vorhanden ist oder genug Platz hat. Wir bekommen da, vor allem weil es ja bestehende Anlagen sind, eben Bestandspläne zugeliefert, beziehungsweise auch, weil der Trichter ein Neubau ist, beziehungsweise den alten Trichter ersetzt, die Neubaupläne von dem Trichter. Zusätzlich war es bei dieser Anlage auch noch so, dass wir einen Ortsaugenschein durchgeführt haben, weil eben natürlich bei älteren Anlagen und so weiter es immer wieder vorkommen kann, dass Bestandspläne nicht auf dem aktuellsten Stand sind oder eben so alt sind und vielleicht in der Baudurchführung etwas anders ausgeführt worden ist, dass es eben nicht zur Gänze mitdokumentiert worden ist. Zusätzlich war es auch hier noch so, dass wir dann noch einen Laserscan durchgeführt haben, beziehungsweise der wurde durchgeführt und wir haben die Daten bekommen. Sprich, das gesamte Stollensystem wurde mit einem Laserscan von innen aufgenommen, woraus dann unsere Techniker am Labor oder im Institut selbst dann Pläne herausgezogen haben, um eben das Modell dann nachzubauen.
Ihr habt jetzt eure Daten, ihr habt das Modell gebaut. Wie geht es dann weiter?
Nachdem wir das Modell eben gebaut haben, ist einmal die erste Nassinbetriebnahme oder steht einmal die erste Nassinbetriebnahme quasi vor der Tür. Sprich, wir schalten das Wasser ein und setzen das Ganze in Betrieb. Danach, wenn alles dicht ist, können wir mit unseren Versuchen starten. Unsere Versuche sehen in dem Fall jetzt so aus, wir können verschiedene Hochwasserszenarien durch den Trichter abführen, von den kleinsten Hochwasser, die vielleicht einmal jährlich auftreten, bis zu Hochwässer, die einem 5000-jährigen Hochwasser entsprechen.
Und dort messt ihr dann wieder Daten und was macht ihr dann damit?
Genau, also grundsätzlich das Wichtigste ist einmal, kann das errechnete Hochwasser, welches am Standort des Trichterüberfalls oder am Standort des Speichers eben auftreten kann, kann das überhaupt über das Entlastungssystem abgeführt werden? Das ist einmal der erste Zugang. Sprich, reicht die Abfuhrkapazität in dem Fall aus? Da hat sich jetzt gezeigt, dass das alles sehr gut ausgeht, also sprich, die errechneten Hochwässer gehen sich aus und können schadlos und eben sicher am Bauwerk vorbeigeführt werden. Zusätzlich sind dann auch noch andere Thematiken untersucht worden, unter anderem zum Beispiel Druckmessung über das gesamte System, um auch zu sehen, ob die Bestandsauskleidung von dem Stollensystem eben den dynamischen Lasten standhalten kann, ja oder nein. Beziehungsweise wurde dann auch noch ein Schwerpunkt auf die Belüftungsthematik gesetzt, da das gesamte Stollensystem eben auch belüftet wird und da Belüftungsbauwerke und so weiter auch adaptiert werden müssen in der Höhe, wurden die auch mit untersucht, ob sich das Ganze eben auch von der Belüftung her, also jetzt nicht nur vom Wasserdurchfluss, sondern auch vom Luftdurchfluss her ausgeht.
Das ist gesagt, in dem Fall geht sich alles sehr, sehr gut aus. Wenn das nicht so wäre, was würdet ihr dann tun? Würdet ihr dann Empfehlungen geben? Würde dann gleich direkt was umgesetzt werden?
Also wir würden schon Empfehlungen geben, beziehungsweise können wir auch im physischen Modell dann irgendwelche Adaptierungen durchführen. Also sollten jetzt irgendwelche Querschnitte zu klein sein, zu eng sein, vielleicht irgendwelche Geometrien nicht ganz passen, sei es lagebedingt irgendeine Kurve oder was auch immer im Stollensystem vorhanden ist, können wir die natürlich auch adaptieren im Modell. Schwieriger wäre jetzt allerdings da gewesen, da es sich um eine Bestandsanlage handelt, hätten wir jetzt nicht diesen Spielraum, wie wenn es jetzt zum Beispiel in einen Neubau gegangen wäre, weil ja das Stollensystem in der Natur schon existiert.
Was ist denn für dich interessanter, eben an so einem bestehenden Bauwerk zu bauen oder was komplett Neues zu konzipieren?
Es hat beides seine Anreize. Also da bei der Bestandsanlage ist schon vor allem, ist wahnsinnig interessant gewesen, also wie hat man von diesen 60, 70 Jahren, wo das Ganze errichtet worden ist, eben gebaut. Also wir haben da auch den Stollen draußen besichtigt und Hut ab vor den Arbeitern damals, also es ist wirklich sehenswert, wie das Ganze im Stollen, im Felsen selbst gebaut worden ist. Die gesamte Auskleidung handelt sich ja Betonauskleidung. Und es ist schon faszinierend, wie man auch zu diesen Zeiten schon so exakt und so weiter arbeiten hat können. Neubauten haben natürlich auch diesen Reiz, wenn man immer wieder was Neues entwickeln oder was Neues dazu entwickeln kann. Sprich, bei den Adaptierungen ist man da natürlich viel freier, wie jetzt eben bei diesen Bestandsanlagen, wo es wirklich um die Überprüfung geht. Geht sich das alles so aus, wie man sich das bis jetzt gedacht hat, ja oder nein?
Du machst jetzt sehr anwendungsorientierte Forschung. Wie wichtig ist dir das, dass du siehst, dass das, was du erforscht und was du entwickelst, vielleicht auch, dass das dann umgesetzt wird?
Ist mir schon was Wichtiges. Vor allem, man hat dann auch immer diesen Zugang dazu. Also man kann es auch bildlich irgendwo beschreiben oder darstellen, beziehungsweise man hat dann irgendwie was in der Hand, wo man auch herzeigen kann, ja, das haben wir im Labor umgesetzt und so schaut es jetzt in der Natur auch aus. Also es ist immer wirklich immer dieses Abbild im Labor von der Natur. Also das ist schon ein wichtiger Punkt.
Welcher Teil dieser Arbeit macht dir am meisten Spaß? Das Draußensein, das Modellieren, das Bauen von den Versuchsanlagen, dann die Versuche selbst?
An und für sich die Versuche selbst. Also es ist doch immer wieder faszinierend, wenn wir uns in der Laborhalle rausschaut und dann hört man irgendwo das Wasser rauschen. Also erstens mal, wie laut es draußen sein kann, was sich wirklich dann in diesem System abspielt. Und das dann live eben vor Ort dort mitzuerleben am Modell, ist es schon sehr sehenswert.
Du hast jetzt schon das Wasser erwähnt. Geht es bei dir primär an deinem Forschungsinteresse um das Wasser selbst oder geht es um den bauingenieurlichen Hintergrund?
Also mir ist schon der Bauingenieurswesen-Hintergrund besonders wichtig. Also deshalb bin ich ja sehr froh, dass ich da in den Hochdruckanlagen und Pumpspeicherkraftwerken gelandet bin, weil es ja trotzdem diesen konstruktiven Wasserbau abbildet. Das ist mir schon sehr wichtig. Sicher arbeiten wir alle mit Wasser am Institut, ist natürlich die Hauptkomponente, aber dann das baulich umzusetzen, sodass wir das Wasser auch in die Richtung bringen, wo wir es hinhaben wollen oder wie es quasi uns am besten nützt, ist schon so der wesentliche Punkt, was den speziellen Reiz ausmacht.
Du hast jetzt in die Richtung erwähnt, dass du dort gelandet bist. Was war so dein Plan da eigentlich? Oder wolltest du in diesem Bereich? Wie ist das entstanden?
Ja, da müssen wir eventuell sogar ein bisschen weiter zurückgehen. Also in meiner Schulzeit in der HTL habe ich mich dann doch relativ spät dazu entschieden, ein Studium anzustreben, habe dort aber immer den Hochbau im Fokus gehabt. Also immer die Statik, die Bauphysik und so weiter, das war immer so der große Interessenschwerpunkt. Habe mich dann aber am Institut, wo ich jetzt eben bin, durch die Vorlesungen, die wir bekommen haben im Bachelorstudium, doch dazu entschieden, den konstruktiven Wasserbau zu wählen. habe dann dort in der Geotechnik und im Wasserbau abgeschlossen mit meinem Master und war inzwischen aber auch 3 bis 3,5 Jahre bei einer Ziviltechnik jetzt angestellt. Und habe aber in dieser Zeit dann irgendwo gemerkt, ja, vielleicht geht in der Ausbildung doch noch mehr, vielleicht könnte doch noch was kommen. Und da hat sich dann richtig angeboten, dass ich dann zufällig auf diese Ausschreibung aufmerksam geworden bin, dass eben im Forschungsbereich Hochdruckanlagen und Pumpspeicherkraftwerke am Institut für Wasserbau eine Assistentenstelle ausgeschrieben ist mit Doktorat, wo ich mich dann auch beworben habe und glücklicherweise auch genommen worden bin.
Kannst du dir die Entscheidung noch erinnern, wo es dann zum Wasserbau gekommen ist?
Ja, kann ich mich noch erinnern, weil der große Punkt war irgendwie das, also das Masterstudium Geotechnik und Wasserbau ist bei uns in Englisch gelehrt und ist der einzige Master im Bauingenieurswesen, was bis dato auf Englisch gelehrt ist. Und das war dann doch irgendwo fast eine Hürde, würde ich sagen, weil ich mir das am Anfang nicht so richtig zugetraut habe, jetzt plötzlich von diesem deutschsprachigen Bauingenieurswesen-Studium in den englischsprachigen Master zu wechseln. Aber es hat sich alles ergeben und es war dann nicht so schwer wie gedacht, also die Sprache nicht so schwer wie gedacht. Und ja, wie gesagt, bin ganz froh, dass ich da gelandet bin.
Gibt es da einen großen Unterschied zwischen dem deutschsprachigen und dem englischsprachigen Studium?
Eigentlich nicht. Also so im Nachhinein überhaupt nicht.
Möchtest du eigentlich weiter in der Wissenschaft bleiben?
Kann ich ihm zu 100% noch nicht sagen. Also jetzt haben wir schon gehört, dass mein ganzer Lebenslauf oder mein ganzer Ausbildungsweg eigentlich sehr, also nie wirklich geplant war und sehr offen war, sehr offen gestaltet war. In ihm, wie es kommt. Also es ist auf alle Fälle ein interessanter Bereich, auch überhaupt in der Forschung zu bleiben im Institut vielleicht, wenn sich die Möglichkeit irgendwie geben würde. Aber natürlich hat es auch wieder den Anreiz zurück, irgendwo auf die Baustelle zu kommen.
Und von den Themengebieten her, möchtest du den Hochdruckanlagen und den Pumpspeicherkraftwerken treu bleiben, unter Anführungszeichen?
Denen möchte ich auf alle Fälle treu bleiben. Also wie gesagt, das war so irgendwo der ausschlaggebende Punkt, wieso ich mich für den Wasserbau entschieden habe und auch der ausschlaggebende Punkt, wieso ich jetzt wieder zurück an die Uni gekommen bin. Also weil ich da wirklich in diesem Bereich der Hochdruckanlagen und Pumpspeicherkraftwerke eben forschen und arbeiten kann.
Gibt es da irgendeinen Punkt, der dich besonders fasziniert an diesen Anlagen?
Es ist einfach faszinierend, welche Kraft Wasser überhaupt besitzt und dass wir diese Kraft jetzt einfach bündeln können und daraus wirklich hocheffizient elektrische Energie und saubere Energie quasi gewinnen können.
Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber hast du so eine Art Lieblingskraftwerk irgendwo, das du besonders faszinierend findest?
So Lieblingskraftwerk würde ich jetzt gar nicht so sagen, eher so einzelne Teile von gewissen Kraftwerksanlagen, weil Stauseen und so weiter, überhaupt Hochgebirgsstauseen haben einfach vom ganzen Panorama her einen besonderen Reiz und da gefällt mir eigentlich die Kaprun-Stauseen wahnsinnig gut mit dem Moserboden oben, mit den 2 Staumauern, die was quasi im Fels reingebaut worden sind. Das ist so panoramamäßig, glaube ich, eine der schönsten Flecke, die was bei uns so gibt.
Hast du da irgendwie so einen persönlichen Bezug dazu, zu so Stauseen?
Nein, eigentlich gar nicht. Also überhaupt nicht. Überhaupt in der Region, wo ich dann auch aufgewachsen bin, im Südburgenland, haben wir, also sind wir weit und breit entfernt von irgendwelchen Stauseen oder beziehungsweise Pumpspeicherkraftwerken. Das hat sich dann wirklich durchs Studium ergeben. Also dass ich die Faszination vom Wasser und von diesen Anlagen irgendwo gefunden habe oder mich gefunden hat.
War Wasser früher Thema für dich oder ist das in deinem Privatleben irgendwie?
Nein, auch überhaupt nicht. Also wie gesagt, ist wirklich alles im Studium gekommen.
Gibt es irgendein Projekt, an dem du besonders gerne mal arbeiten möchtest?
Also irgendwo einmal so vielleicht von Grund auf bei einer Hochdruckanlage mit dabei zu sein, also von der Projektidee bis zur ganzen Umsetzung und Inbetriebnahme, das wäre schon ein Highlight, würde ich sagen, wenn sich sowas einmal ergeben würde.
Hast du das Gefühl, in Österreich gibt es da noch große Kapazitäten für neue Projekte?
Kapazitäten sind sicher noch gegeben, vielleicht jetzt gar nicht dann von null auf, aber wenn man dann auch irgendwo einfach von Erweiterungen spricht, vielleicht bestehende Infrastruktureinheiten hernimmt, also bestehende Speicher hernimmt und dort neue Kraftwerke reinsetzt, das wäre natürlich auch ein Punkt, was mir irgendwo gefallen könnte.
Ja. Ist es ein Thema, das dich interessiert? Also diese Speichererweiterungen selbst, du bist jetzt im Hochwasserüberlauf, aber die Erweiterung selbst, die ja das dann begründet eigentlich. Ist das ein Thema, das dich interessiert beruflich?
Ja, schon. Also natürlich, man muss irgendwo schauen, dass wir unsere Speicher ausbauen oder neue Speicher quasi generiert. Und der einfachste Weg ist natürlich dieser Speicherausbau, weil man eben die bestehende Infrastruktur verwenden kann und da eben einfach die ganzen Volumina, die wir haben, zur Verfügung haben, einfach erhöhen können. Und das ist natürlich auch ein großer Punkt im Bereich dieser Anlagen, dass wir auch diesen Ausbau da irgendwo forcieren. Also für mich ist natürlich auch irgendwo ein Thema, wo man noch sehen könnte.
Das heißt, die Forschungsthemen werden da in ihrer Zukunft nicht ausgehen. Vielen Dank, dass du heute mit mir gesprochen hast und vielen Dank für das Interview.
Vielen Dank.
Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir hören uns.